Herzlich willkommen in der Erlösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 1. Juli 2007. Es ist die 5. Predigt in der Pfingstpredigtreihe. Wie überwinde ich die Angst, dass ich nichts weiß? Spricht Pastor Friedemann Burkhardt.
Ja, ich möchte auch nochmal von der Stelle aus alle ganz herzlich grüßen. Es ist schon einige Jahre her, ich befand mich auf dem Rückflug von einer kirchenhistorischen Tagung in den USA und habe da so im Lufthansa-Bordmagazin das so durchgeblättert und plötzlich fiel mein Blick auf eine Anzeige des Wall Street Instituts hier in München. Learn English a better way. Genau das ist es. Ich hatte anderthalb Wochen wieder erfahren, dass meine Sprachpraxis einfach zu wenig ist. Und genau das brauche ich. Und je länger ich diesen Artikel las, desto mehr bekam ich Angst, zu wenig zu wissen. Zwei Wochen später unterzeichnete ich einen Vertrag über einen Sprachkurs. Ein Beispiel, wie sich mit der Angst der Leute, zu wenig zu wissen, viel Geld verdienen lässt. Diese Angst, dass ich nichts weiß, ist Thema heute in unserem 5. Gottesdienst unserer Reihe über die lebensverändernde Kraft der Liebe Gottes. Wie überwinde ich die Angst, nichts zu wissen? Ich habe zwei Kollegen, die ich wegen einem Charakterzug sehr bewundere. Einen kennen manche noch. Er hat vor 5 Jahren unseren Leitbildprozess hier begleitet. Der andere ist Klaus-Ulrich Ruf. Den kennen die meisten noch viel besser. Was mich an ihnen fasziniert, ist ihr Vermögen, lange zuzuhören und dann mit einer einzigen Frage das besprochene Treffen zu bündeln und eine neue, weiterführende Perspektive zu eröffnen. Übrigens soll ich von Klaus-Ulrich Ruf ganz herzlich grüßen. Wir haben letzte Woche auf der Konferenz mit ihm zu tun gehabt. Während ich mich so oft in die Gesprächsdynamik verliere, mich mitreißen lasse, können die eine sehr gute Distanz halten und zur rechten Zeit die rechte Frage stellen. Im Zentrum unseres Bibeltextes heute steht auch eine Frage. Jesus ist so im 3. Jahr seiner Wirksamkeit. Er gerät zunehmend in Konflikte. Hinter den Kulissen wird ein Mordkomplott geplant. Die Stimmung ist bedrückt, alle spüren, es braut sich da etwas zusammen. Jesus möchte seine Freunde ermutigen und spricht über das, was ihm selber Halt und Kraft gibt. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich dann zu euch gesagt haben, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Spricht Thomas zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Und Jesus sagt, ich bin der Weg. Und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Früher wünschte ich mir manchmal, einmal so treffend wie dieser Thomas fragen zu können, eben während alle mit ihren Emotionen kämpfen, gelingt es ihm, sachlich zu bleiben und genau zu erspüren, welche Detailauskunft noch fehlt. Allerdings entdecke ich auch Dinge, die seinen Fragen nicht ganz so positiv erscheinen lassen. Fragen können auch Ausdruck einer prinzipiellen Skepsis sein. Fragen können einer unbegründeten, oft auch völlig unbewussten Angst, zu wenig zu wissen, entspringen. Und solche Fragen blockieren Kommunikation, solche Fragen stören Beziehungen. Wie überwinde ich die Angst, nichts zu wissen? Das ist das Thema heute und ich möchte einen ersten Punkt anschließen. Überwinde deine Skepsis gegenüber Jesus. Überwinde deine Skepsis gegenüber Jesus. Vor etwa 350 Jahren veröffentlichte René Descartes sein Werk Prinzipien der Philosophie. Descartes war Naturwissenschaftler, Mathematiker, Philosoph, gilt heute als Vater des neuzeitlichen Denkens. In diesem Werk formulierte er den am meisten zitierten Satz der Philosophie. Ich zweifle, also bin ich. Ich denke, also bin ich. Das Denken von Descartes beginnt mit der Skepsis. Nichts sollte als gesicherte Erkenntnis gelten. Mit ungeheurer Akribie macht er sich auf die Suche nach dem perfekten Wissen. Das ist sicher bis zu einem bestimmten Grad völlig richtig. Denn was verdanken wir nicht all diesen Forschergeistern, die interessiert und fragend die Welt im Detail ergründeten? Was wären wir ohne Entdecker, ohne Philosophen, ohne Tüftler? Der Apostel Thomas ist ein solcher Mensch. Und so ist es zu verstehen, wenn er, nachdem Jesus über ihre gesicherte Zukunft spricht, den detaillierten Fahrplan wissen will. Ja, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie sollen wir den Weg wissen? Mit dieser skeptischen Haltung verbinden sich drei Probleme. Erstens, Skepsis kann in einen grundsätzlichen Pessimismus umschlagen. Eine Szene aus dem Evangelium. Jesus musste wegen Anfeindungen Galiläa verlassen. Wie er von der Krankheit seines guten Freundes Lazarus informiert wird, beschließt er, ihn zu besuchen. Doch seine Gefährten nötigen ihn, nicht dorthin zu gehen, eben wegen der Gefahr. Und da stirbt Lazarus. Und jetzt fordert Jesus die Freunde auf, ihn zur Beerdigung zu begleiten, worauf Thomas den resignativen Satz fahren lässt: Lasst uns mit ihm gehen, dass wir auch dort sterben. So ein destruktiver Pessimist. Zweitens, Skepsis kann zum Ausstieg aus der Gemeinschaft führen. Thomas ist bei der Gefangennahme Jesu nicht einfach geflohen wie die anderen, sondern er beschloss einen Ausstieg. Als Jesus den Jüngern nach Ostern erscheint, erfahren wir, Thomas war nicht bei ihnen. Vielleicht waren die Gefühle und Ereignisse in Jerusalem zu stark. Thomas muss die Dinge in Ruhe ansehen. Er muss die Dinge ordnen. Es ist nicht zufällig, dass Leute wie Descartes oder andere große Philosophen sich oft von der Welt zurückzogen in diesen sprichwörtlichen Elfenbeinturm und von dort aus die Welt ganz genau analysierten. Ich möchte dich fragen, hast du dich auch schon einmal aus der Gemeinschaft zurückgezogen, beschlossen auszusteigen, weil dir vielleicht einfach das Gefühlswirrwarr zu viel geworden ist? Drittens, Skepsis kann in ein kategorisches Misstrauen münden. Als die Freunde Jesu nach der Auferstehung den Thomas aufsuchen, um ihm die Osterbotschaft zu bringen, wir haben den Herrn gesehen, da lässt er sich überhaupt nicht beeindrucken. Nüchtern sagt er, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe, wenn ich meine Finger nicht in seine Wunden lege, meine Hand in seine Seite, dann kann ich das nicht glauben. Vielleicht denkt er auch, schon wieder geht das los. Schon wieder gehen denen die Gefühle durch, haben die nichts gelernt. Reicht nicht ein Toter von uns. Das Problem mit seiner Forderung nach Beweisen, mit seiner Forderung nach Belegen, hebelt Thomas nicht nur die Gemeinschaft aus. Die Forderung nach Beweisen wird zu einer unsichtbaren Mauer zwischen ihm und allen anderen. Aus einer gesunden Distanz ist ein grundsätzliches Misstrauen gegen Gott und die Welt geworden. Nicht zufällig berufen sich im Grunde genommen alle neuzeitlichen Atheisten auf Descartes. Ich zweifle, also bin ich. Ich denke, also bin ich. Vielleicht spürst du ähnliche Tendenzen in dir. Eine Skepsis gegenüber allem, was mit Jesus, mit dem Glauben zu tun hat. Vielleicht auch alles, was mit Vertrauen zu tun hat. Ich lade dich ein, überwinde deine Skepsis gegenüber Jesus. Und wenn du das tun möchtest, ist ein zweiter Schritt nötig. Vertraue in Gottes gutes Führen. Vertraue in Gottes gutes Führen. Manchmal habe ich Tagträume, wenn mich vielleicht ein Kollege angerufen hat und erzählt hat, was bei ihm los ist. Kürzlich träumte ich von einer Gemeindevorstandsbesprechung. Pastor und Hauskreisleiter möchten einen Glaubensgrundkurs durchführen. Sie erklären das Projekt. Es gab allgemeine Zustimmung. Da meldet sich einer. Ich habe gehört, dass einige Kurseinheiten theologisch nicht so einwandfrei sind. Ich denke, wir müssen als Gemeindevorstand diesen Kurs zunächst mal auf dem Tisch haben und genau darüber sprechen. Pastor, ich kenne das Material und habe ohnehin vor, manche Inhalte anzupassen. Der andere, bevor ich das Material nicht gesehen habe, kann ich nicht abstimmen. Außerdem, wir sind sowieso total überlastet. Wie sollen wir das auch noch schaffen? Ausgeschlossen. Nach einer Stunde bricht die Diskussion ergebnislos ab. Der Pastor ist frustriert und raunt seiner Frau während den Tagesthemen zu. Die nächste Sitzung ist in 4 Monaten, für mich ist die Sache gestorben. Der Hauskreisleiter sagt am Ausgang bitter, dann arbeite ich eben im Nachbarort mit. Die FEG, die sucht Leute. Unser kritischer Geist öffnet zur Feier des Tages eine Flasche Trollinger, gießt sie genüsslich ein, schlürft sie und ist im Bewusstsein, die Gemeinde wieder vor einem riesigen Schildbürgerstreich gerettet zu haben. Und die anderen, die sind frustriert, denn sie haben wieder einmal das Gefühl bekommen, diese vielen Sitzungen bringen für die Gemeindearbeit überhaupt nichts. Das ist ein Albtraum. Zum Glück erwache ich dann und finde mich wirklich, und das ist mein völliger Ernst, in einer anderen Welt wieder. Aber auf diese Weise wiederholt sich bis heute die Geschichte von Thomas in unseren Familien, Gemeinden oder Betrieben. Thomas gehört einem Menschenschlag an, bei dem dasselbe Wort seine größte Stärke und seine größte Schwäche bezeichnet. Distanz oder Abstand. Ein gesundes Misstrauen, das vor Fehlern und Stillstand bewahrt, hat sich zu einem Grundmisstrauen verändert, das die Gemeinschaft stört. Warum? Warum kann Thomas seinem Freund Jesus nicht vertrauen, dass er für ihn eine Wohnung hat? Warum hat dieses überkritische Gemeindeglied kein Vertrauen weder in die anderen noch in Gott? Jesus lässt die Frage von Thomas nach mehr Details über ihren zukünftigen Weg unbeantwortet. Stattdessen lädt er ihn noch einmal ein, ihm einfach zu vertrauen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Als Thomas die Osterfreude seiner Freunde, möchte ich sagen, mit dem Seziermesser von Vernunft und Objektivität zerlegt, als er ein Betasten der Wundmale Jesu als Voraussetzung fürs Glauben fordert, mahnt ihn Jesus zum Vertrauen, wenn er sagt, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Aber wie geht das? Da klagt eine Großmutter, Herr Pastor, meine Enkel interessieren sich überhaupt nicht für das, was ich ihnen erzähle. Bin ich denn zu dumm? Ich denke, Kinder haben ein gutes Gespür, ob ein Älterer tatsächlich weise ist oder ob seine Weisheiten Dogmatiken weltfremde Theorien sind und wenn sie noch so formuliert sind. Thomas muss lernen, was die Bibel unter Weisheit versteht. Weisheit ist viel mehr als einfach Wissen. Weisheit ist reflektierte Lebenserfahrung. Weisheit ist Wissen um die Zusammenhänge der Welt und des Lebens, die aus der Reflexion gemachter Lebenserfahrung resultieren. Weisheit, zu der Jesus Thomas auffordert, gründet im Vertrauen und in der Erfahrung um Gottes gute Führung. Und zwar jenseits unseres Denkhorizontes. So wie wir das vor zwei Wochen bei Josef gesehen haben, der in der Reflexion zu der Einsicht und der Lebensweisheit kommt, Gott hat das Böse in meinem Leben umgeplant zu Gutem. Weil der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Die Oma könnte lernen, dass nicht ihre Theorie zählt, sondern ihre mit ihrem gläubigen Herzen reflektierte Lebenserfahrung. Unser kritisches Gemeindeglied könnte lernen, bei allen Bedenken Vertrauen zu bewahren. Und darum, vertraue Gottes gute Führung. Wenn du damit beginnst, erlebst du wirklich eine innere Erneuerung. Das Misstrauen gegen Gott und die Welt verflüchtigt sich. Du wirst erlöst von einer skeptischen Haltung, die du im Grunde genommen gar nicht willst und darunter leidest. Diese innere Erneuerung will nach außen wirken. Das ist mein letzter Punkt. Lerne von Jesus ganze Hingabe. Lerne von Jesus ganze Hingabe. Meinem Heimatort hing im Wartezimmer vom Hausarzt ein großer Spruch: Erst denken, dann handeln. Erst denken, dann handeln. Muss man sich einmal vorstellen, was das bedeutet. In einem kleinen Dorf, wo im Grunde genommen nur der Pfarrer, der Lehrer und ein paar Lehrer und der Arzt gebildete Leute waren und das ganze Gemeindevolk regelmäßig im Wartezimmer saß, hängt da ein Spruch: Zuerst denken, dann handeln. Da hat man gewusst, wo man eine ist. Also jedes Mal, wenn ich dort war, fühlte ich mich immer ertappt. Na gut, bis heute tue ich manchmal eben handeln, bevor ich denke. Thomas hätte bestimmt im Wartezimmer gesessen und hätte gesagt, genau das ist richtig. Merkt euch alle. Thomas, der gehört zu dem Menschenschlag, der nicht nur denkt, bevor er handelt, sondern sogar denkt, anstatt dass er handelt. Thomas ist ein totaler Kopfmensch. Und wenn Jesus ihn zum Vertrauen einlädt, zielt diese Einladung nicht aufs Denken, sondern aufs Handeln und Tun. Darum sagt Jesus in dem Gespräch auch: Wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich auch tue. Das erste Werk Jesu ist Dienen. Jesus hat sich den Schutz selber umgebunden. Er packte an. Er war bereit, sich die Hände schmutzig zu machen. Als er seinen Freunden einmal die Füße wusch, sagte er: Ihr nennt mich Meister, ich bin's. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Meister. Wenn ihr das wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Das zweite Werk Jesu ist die Rettung der Verlorenen. Die Rettung der Verlorenen. Jesus ist Menschen nachgegangen, die im Begriff standen, durch ihren Lebensstil oder durch ihre Lebensart sich zu ruinieren. Darin sieht er seine Berufung, wenn er sagt: Ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich retten. Beides, Dienen und Mission, ist für Leute wie Thomas nicht einfach. Denn abgesehen davon, dass sich Dienen und Mission nicht ganz im Kopf erledigen lässt, sind Menschen wie Thomas von Haus aus keine Geber. Sie sind mit Dagobert verwandt. Sie geizen mit sich selber. Ihre Sünde ist der Geiz, die Habgier. Sie neigen dazu, ihr geistiges, materielles Vermögen für sich zu behalten. Wenn Jesus zu Thomas sagt: Selig sind die nicht sehen und doch glauben, dann ist das, ich will mal sagen, ein heiliger Tritt in den Hintern. Mensch, Thomas, jetzt wird's Zeit, dass du endlich auch mal was von deinen Schätzen herausrückst. Für Leute wie Thomas ist es eine Lebensaufgabe, Hingabe zu lernen. Jesus hat seine Freunde kurz vor der Himmelfahrt noch einmal ermutigt und beauftragt, das begonnene Werk in seinem Geist und Sinn weiterzuführen. Er sagt, geht hin, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Thomas hat diese Herausforderung angenommen. Das ist ein riesiges Wunder für so einen geborenen Skeptiker. Heute wissen wir, dass der Apostel Thomas zur Verkündigung des Evangeliums in den Osten zog, bis Indien und China. Thomas hat weitere Reisen wie der Apostel Paulus unternommen. Thomas ist ein Beispiel, was geschieht, wenn jemand seine Sünde, bei Thomas war es das Geizen mit sich selber, überwindet und seine Gabe entwickelt. Vergangenen Mittwoch war eine Besprechung der Arbeitsgruppe Kleingruppen und Seelsorge. Ich war glücklich. Ein ganzer Tisch von Hauskreisleiterinnen und Leitern saß da voll. Nicht ich führte den Vorsitz und die Schriftführung war auch geregelt. Am Donnerstag früh trafen wir uns zur Kindergottesdienstbesprechung eben wegen der Promisland-Sache, wo vorher informiert wurde. Und auch da nahm ich erstaunt wahr, was für ein starkes Team wir sind. Und dennoch, wenn ich mir bewusst mache, wie viele Menschen bei uns direkt nach Lebenshilfe fragen, wie groß der Bedarf ist nach geistlicher Begleitung, wie nötig es ist, dass wir unseren Dienst nicht einfach so versehen, sondern sehr gewissenhaft, dann kann ich nur mit Jesus sagen, die Ernte ist groß, wenige sind der Arbeiter. Bitte den Herrn, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und heute möchte ich einfach diejenigen, die sich bisher vielleicht etwas zurückgehalten haben, denen sagen, wir brauchen dich. Wir brauchen dich, um Gottes Mission in dieser Stadt zu erfüllen. Geize nicht mit deiner Zeit, geize nicht mit deiner Kraft, geize nicht mit deinem Geld. Sei bereit, dich hinzugeben. Lerne von Jesus ganze Hingabe. Eine Abschlussfrage. Was hat Thomas mit einem Kopfsalat gemeinsam? Grunde genommen ganz einfach. Beide haben das Herz im Kopf. Beide haben das Herz im Kopf. Wie Jesus seine Jünger berufen hat, erreicht sein Ruf einen gewissen Nathanael. Nathanael ist gestrickt wie der Thomas. Einer, der das Herz eher im Kopf hat. Als Nathanaels Freund Philippus total enthusiastisch und begeistert kommt und von seiner Begegnung mit Jesus berichtet, reagiert Nathanael sehr skeptisch. Was kann aus Nazareth so ein Gutes kommen? Philippus ist ein schlauer Mann. Er kennt seinen Freund und weiß, reden hilft hier überhaupt nicht weiter. Für jeden Grund, den er ihm nennen würde, würde der ihm ein Gegenargument liefern. Philippus macht nicht den Versuch, seinen Freund zu überzeugen, sondern sagt nur einen kurzen Satz. Komm und sieh. Komm und sieh. Nathanael lässt sich darauf ein. Und das wird der Beginn einer grandiosen Lebensveränderung. Ich möchte heute all diejenigen ansprechen, die dem Glauben in der Gemeinde immer noch ein klein wenig so skeptisch oder distanziert gegenüberstehen. Vielleicht bist du dem Glauben gegenüber skeptisch. Vielleicht hast du Angst, dass da etwas Unkalkulierbares über dich hereinbricht und du nicht weißt, wie du dem gewachsen bist. Ich möchte dich einladen, komm und sieh. Das ist der Weg, um die ganze Kraft zu erfahren, die Gott uns im Glauben schenken möchte. Komm und sieh, das ist auch der Weg für dich. Ich möchte mit uns beten. Barmherziger und treuer Gott, ich bin froh, dass ich wissen darf, meine Zukunft ist bei dir sicher. Und ich bin froh, dass du uns in Jesus das gezeigt hast, in anschaulicher Weise und einen Weg vorgezeigt hast, wie wir diese Gewissheit für uns erfahren können. Herr Jesus, hier sind Menschen, die skeptisch sind, ob sie unserem Zeugnis von dir trauen können. Sie zweifeln vielleicht auch, ob sie deinem Wort trauen können. Und doch sind sie voller Sehnsucht nach einem Leben mit Tiefgang. Herr, schenk ihnen den Mut, einfach einmal zu beginnen. Herr, hier sind auch Menschen, die der Gemeinschaft vielleicht distanziert gegenüberstehen. Vielleicht auch manche, die mit einem Ausstieg umgehen in Gedanken. Herr, schenk, dass sie diese Skepsis überwinden können. Andere stehen in Gefahr, in Pessimismus zu versinken. Sie wollen es nicht, aber doch erfüllt es sie immer wieder. Sie fühlen sich diesen Gefühlen ausgeliefert. Herr, schenk ihnen den Schneid, das einfach zu überwinden und sich einfach in eine unbekannte Situation zu begeben, im Vertrauen, dass du weiter siehst als wir. Bruder Gott, in der vergangenen Woche habe ich an vielen Stellen gedacht, die Ernte ist groß, es sind zu wenige, die da sind. Herr, wir wollen als Gemeinde lernen, um Arbeiter, um Mitarbeiter zu bitten. Ich möchte dir danken, dass wir seit 3-4 Jahren die Erfahrung machen, dass du uns immer wieder reich beschenkst, gerade auch an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Herr, so blicken wir vertrauensvoll in die Zukunft. Erfülle uns mit deinem guten Geist, der unsere Herzen verändern kann. Amen.